Gladi Special, das Studio TV Kulturradio mit Gerhard Gladigau.
In der nächsten Stunde hören Sie einen Bericht über einen Erste-Hilfe-Kursus beim Malteser Hilfsdienst in Kempen. Am 19. und 20. Dezember veranstaltet der Malteser Hilfsdienst einen Erste-Hilfe-Kurs hier in Kempen. Ich möchte mehr darüber erfahren und ich habe zuerst mit Jan Galli gesprochen. Er ist der Geschäftsführer der Geschäftsstelle hier in Kempen. Guten Tag, Herr Galli.
Schönen guten Tag.
Herr Galli, Malteser, was ist das?
Also der Malteser Orden ist ein katholischer Ritterorden, der auch vom Vatikan anerkannt ist. Und als souveränes Völkerrechtssubjekt unterhält er auch diplomatische Beziehungen zu über 100 Staaten und ist als offizieller Beobachter bei den Vereinten Nationen akkreditiert. Sein Leitsatz lautet Bezeugung des Glaubens und Hilfe den Bedürftigen. Der Malteser Hilfsdienst an sich wurde als eingetragener Verein 1953 vom Malteser Orden und dem Caritasverband gegründet. Mit mehr als 1 Million Mitglieder und Fördermitglieder sowie rund 70.000 Ehren- und hauptamtlichen Kräften an über 700 Standorten in Deutschland macht ihn das zu einem der größten Hilfsorganisationen der Bundesrepublik Deutschland. Der Malteser Hilfsdienst in Deutschland ist aktiv in der Ersten-Hilfe-Ausbildung, in Sanitätsdiensten, im Rettungsdienst, in der Notfallvorsorge und im Katastrophenschutz, aber auch im Besuchs- und Begleitdienst, in der Hospizarbeit und auch in der Malteser Jugend. Eine wachsende Bedeutung haben für uns die sozialen Dienste, so etwa wie der Mahlzeitendienst, auch der Hausnotruf, die Fahrdienste. Und der Malteser Hilfsdienst bedarf zur Verwirklichung seiner Aufgaben ordentliche Mitglieder. Also wir sind ganz klassisch ein eingetragener Verein. Zum anderen ist er auch auf Fördermitglieder angewiesen, denn ohne finanzielle Unterstützung durch Fördermitglieder sind wesentliche Leistungen unsererseits leider gar nicht möglich. Und die Malteser im Kreis Viersen wurden gegründet 1971 und 1988 fand dann ein Umzug statt. Und inzwischen sind wir angesiedelt auf der Verbindungsstraße und das seit 1988. Also im nächsten Jahr sind wir seit 30 Jahren an dem Ort, wo wir derzeit tätig sind.
Vielen Dank. Ich gehe mal weiter. Hier sitzt auch Frau Astrid Völkel. Sie ist die Leiterin der Ausbildung. Frau Völkel, was bilden Sie denn genau aus?
Wir fangen schon im ganz Kleinen an, das heißt im Kindergarten mit den Kindern. Das Projekt Abenteuer helfen bieten wir dort an, sodass wir das Helfen näher bringen, was uns auch in dem Fall sehr wichtig ist, im Erste-Hilfe-Kurs die Teilnehmer zu motivieren, zu helfen. Und das fängt, wie gesagt, im Kindergarten an, geht in der Schule weiter, im Schulsanitätsdienst, bis hin später zum Führerscheinerwerb, wo man den Erste-Hilfe-Kurs benötigt. Und auch bei den betrieblichen Ersthelfern.
Der Erste-Hilfe-Kurs hier bei den Maltesern beginnt gleich hier in der Rahmenstraße 8 hier in Kempen. Der Leiter dieses Kurses ist Dietmar Engler und ihn habe ich interviewt, wie es losgeht. Herr Engler, Sie fangen gleich an mit der Einführung in den Kurs. Was gehört dazu?
Ja, ich fange an mit der Vorstellung. Ich stelle mich vor und die Organisation, für die ich tätig bin, die Malteser. Ich sage etwas zur Geschichte der Malteser und dann steigen wir danach, wenn die Teilnehmer sich vorgestellt haben, steigen wir in den Kurs ein. Da beginnen wir mit solchen Dingen wie, was ist Erste Hilfe überhaupt? Was sind Notfälle überhaupt? Was ist seelische Betreuung? Das sind Dinge, die ganz wichtig sind im Anfang des Kurses, damit man eine Einstimmung hat in das Geschehen, was hier heute ablaufen wird und morgen.
Können Sie schon einige Punkte dazu sagen?
Ja, wir werden die Hauptteile des Kurses, also die Bewusstseinslage, dann werden wir Atmung und Kreislauf und dann werden wir die lebensbedrohlichen Blutungen und die Schockbekämpfung angehen. Wir werden dort die einzelnen Punkte ansprechen, wir werden dort praktische Übungen zu machen. Und wenn diese 5 Punkte dann vorbei sind, dann werden wir auch in die Verbandlehre einsteigen. Wir werden Verbände machen, notwendige Verbände, die in allen möglichen Lebenslagen wichtig sind. Wir werden über verschiedene Dinge sprechen, über Vergiftungen zum Beispiel, um nur eine zu nennen. Das sind so Dinge, die alle im Kurs vorkommen. Was das im Einzelnen ist, werden wir dann im Verlauf des Kurses sehen.
Wenn jetzt jemand hier so einen Kurs gemacht hat über Erste Hilfe, Was gehört denn eigentlich im Grunde genommen dazu? Ist da jeder verpflichtet zu?
Also Verpflichtungen für Erste Hilfe gibt es nur für die Leute, die den Führerschein machen. Dann gibt es Verpflichtungen für Erste Hilfe für Leute, die als Betriebssanitäter tätig werden, für Lkw-Fahrer, für Busfahrer, Leute, die mit Kindern arbeiten oder auch mit Erwachsenen arbeiten, die sind verpflichtet, Kurse zu machen, und die müssen auch alle 2 Jahre diese Kurse wiederholen, also eine Fortbildung machen, damit sie immer auf dem neuesten Stand sind.
Ist es denn sinnvoll, dass jedermann über Erste Hilfe Bescheid weiß, oder sollte man immer auf den Notarzt warten?
Also eigentlich wäre es schon ganz gut, wenn jeder Bescheid weiß, denn bis der Notarzt da ist, da kann schon mal einige Zeit vergehen, und das kann gerade die Zeit sein, die für das Leben wichtig ist oder das Überleben wichtig ist.
Ja, dann schauen wir gleich mal weiter, wie es hier losgeht bei den einzelnen Punkten. Vielen Dank. Ich bin weiter hier bei dem Erste-Hilfe-Kurs mit Herrn Engler. Was macht man denn, wenn jetzt so eine Notsituation, zum Beispiel ein Unfall passiert? Was macht man?
Ja, das Wichtige ist, dass wir den Rettungsdienst alarmieren und uns um den verunfallten Menschen kümmern, dass wir schauen, was ist dem passiert, welche Schäden liegen vor, und dass wir dann entsprechend dem, was wir feststellen, handeln.
Man muss ja die Leitstelle anrufen. Sie haben gerade gesagt, da gibt es ja diese 5 W-Fragen. Ja. Sagen Sie es nochmal bitte.
Ja, das ist einmal das Wo der Notfall passiert ist, dann das Was ist passiert ist, das ist die Qualität des Notfalls, und dann wie viele Menschen sind betroffen von dem Notfall und welche Arten von Erkrankungen oder Verletzungen liegen vor.
Was könnte man denn der Leitstelle noch mitteilen? Da gibt es ja noch mehr, haben Sie erwähnt.
Es gibt noch mehrere Dinge, die man mitteilen kann, wenn es um Notfall im Straßenverkehr geht, wenn Fahrzeuge mit Gefahrgütern drin verwickelt sind, sollte man die Gefahrgüternummern durchgeben, sofern welche vorhanden sind. Ansonsten die Zeichen beschreiben, die vorhanden sind, entweder an den Fahrzeugen oder aber an Packstücken, die in dem Fahrzeug sind oder auf dem Fahrzeug drauf sind.
Es gibt ja so ein Zeichen für Gefahrgut. Was haben die überhaupt für eine Farbe?
Das Gefahrgutzeichen, das allgemeine Gefahrgutzeichen, ist ein auf der Breitseite liegendes Rechteck. Das ist orange und hat einen schwarzen Rand. Mhm.
Es gehört ja manchmal auch eine Standortfeststellung dazu. Wie kann man das am besten machen?
Ja, es gibt mehrere Möglichkeiten, den Standort festzustellen. Einmal, wenn man weiß, wo man ist, das wäre die eine Möglichkeit. Dann haben wir noch die Möglichkeit, wenn wir uns außerhalb geschlossener Ortschaften befinden, dann gibt es Leitpfosten, die vom Landschaftsverband Rheinland hier zum Beispiel aufgestellt sind. Aber diese Leitpfosten stehen im Abstand von 250 Metern am Straßenrand. Und da ist so ein grünes Hütchen drauf, daran kann man die ganz leicht erkennen. Und da ist die Nummer der Straße verzeichnet und der Kilometerstand, an dem dieser Leitpfosten steht. Das sollte man dann bei der Notfallmeldung mit durchgeben.
Bevor ich jetzt einen Notruf absetze, muss ich ja noch einiges mit der Unfallstelle erstmal machen, ne?
Das ist richtig. Ich muss auf jeden Fall die Notfallstelle erstmal absichern. Ist egal, wo der Notfall passiert ist, ob das jetzt auf der Straße ist oder irgendwo im Freizeitbereich, ob das zu Hause gewesen ist. Absichern ist ganz wichtig, damit nicht noch mehr passiert, damit nicht noch mehr Leute eventuell dort betroffen werden.
Es geht weiter hier im Erste-Hilfe-Kurs mit Herrn Engler. Die Techniken zur Lebensrettung, da haben Sie 2 erwähnt. Welche sind das?
Ja, das ist einmal das Überstrecken des Kopfes und die Atemkontrolle. Und das ist dann die Druckmassage, beziehungsweise dann in der Folge die Herz-Lungen-Wiederbelebung.
Warum soll man den Kopf überstrecken?
Das ist dann wichtig, wenn wir festgestellt haben, der Mensch ist bewusstlos. Das machen wir durch Ansehen, Ansprechen und Anfassen. Wenn der da nicht drauf reagiert, wissen wir, er ist bewusstlos. Dann müssen wir den Kopf überstrecken und schauen, ob er atmet. Das Überstrecken des Kopfes legt gegebenenfalls die Atemwege frei, weil dadurch der Zungengrund angehoben wird. Das ist in 97% der Fälle von Atemstillstand in der Bewusstlosigkeit so. Wenn dann keine Atmung einsetzt, dann müssen wir richtig arbeiten. Dann sind wir bei der Druckmassage und bei der Herz-Lungen-Wiederbelebung.
Wie geht das mit der Druckmassage?
Bei der Druckmassage werden wir auf dem unteren Drittel des Brustbeins unseren Handballen aufsetzen, dann die Arme durchstrecken und im gleichmäßigen Rhythmus 30 Mal das Brustbein in Richtung auf die Wirbelsäule drücken. Beim Erwachsenen nehmen wir da eine Tiefe von 5 cm. Und nach 30 Drücken werden wir 2 beatmen. Dazu müssen wir den Kopf überstrecken. Und dann beatmen wir entweder über den Mund, dann legen wir unsere Lippen um den Mund herum auf das Gesicht auf, müssen die Nase zumachen und dann blasen wir unsere Ausatemluft in den Körper hinein. Wenn wir die Mund-zu-Nase-Beatmung machen, was in einigen Fällen nötig sein kann, dann müssen wir den Mund zuhalten und die Nase ganz in den Mund nehmen und dann in die Nase hineinblasen.
Die Druckmassage, hat die Aufgabe, das Herz wieder zum Laufen zu bringen, oder warum macht man das?
Nein, die Druckmassage ist dazu da, damit die Zeit, bis der Rettungsdienst kommt, überbrückt wird, damit durch das Drücken Blut aus dem Herzen ausgedrückt wird und durch den Körper fließt. Und da wir gleichzeitig beatmen, bringen wir auch Sauerstoff hinein und so werden die Organe des Körpers mit Blut und mit Sauerstoff versorgt.
Beim Ausatmen, ist da auch Sauerstoff in der Luft?
Ja, von den 21% Sauerstoff, die wir in unserer Atemluft haben, gehen nur 4% pro Atemzug in den Körper hinein. Die restlichen 17% atmen wir wieder aus.
Ja, dann haben Sie noch was erwähnt. Es gibt ja einen Defibrillator, AED. Was heißt das genau?
Das ist der automatisierte externe Defibrillator, der ein gutes Hilfsmittel ist, wenn wir jemanden haben, wo wir feststellen, er atmet nicht mehr und wir haben einen Defi zur Verfügung, dann sollten wir den in jedem Fall holen lassen. Dann können wir, wenn der Defi da ist, den Defi anlegen. Da können wir die Pedals, die da drin sind, die Elektroden, die können wir auf den Körper kleben, an den entsprechenden Stellen, da wo es auf diesen Elektroden eingezeichnet ist, und dann analysiert der Defi die Herztätigkeit. Und wenn er bei einem Kammerflimmern ankommt, wenn er das analysiert, dann wird er einen Stromstoß empfehlen und dann müssen wir sehen, dass niemand den Patienten anfasst und dann wird er das kenntlich machen, dass er den Strom freigibt durch ein Signal, das ist ein akustisches und ein visuelles Signal, und dann müssen wir einen Button drücken und dieser Druck wird dann den elektrischen Stromstoß auslösen, der durch den Körper geht und dann dieses Kammerflimmern zum Stillstand bringt.
Und dann müssen wir darauf warten, ob das Herz wieder anfängt zu schlagen.
Das ist richtig. Der Defi wird uns aber sagen, weil er analysiert nach dem Schock, dann wird er uns sagen, was wir tun sollen. Entweder empfiehlt er eine Herzdruckmassage oder er wird aufgrund der Situation, die er feststellt, andere Empfehlungen geben.
Ich habe es ja hier miterlebt, war eine tolle Sache. Schon einmal vielen Dank.
Bitte.
Ja, am zweiten Tag dieses Kurses über Erste Hilfe bin ich immer noch im Gespräch mit dem Leiter, mit Dietmar Engler. Herr Engler, Sie haben am zweiten Tag angefangen, über Atemnot zu sprechen. Was kann denn da passieren? Zum Beispiel ein Fremdkörper, eine Luftröhre.
Ja, wir haben verschiedene Sorten von Atemnot, die sich ja anschließen an das, was wir gestern gemacht haben. Da gibt es die Fremdkörper in der Luftröhre, da gibt es die Schwellungen im Bereich der Atemwege, die dann zu einem Atemstillstand führen können und da muss man entsprechend arbeiten. Beim Fremdkörper in der Luftröhre, da gibt es zwei Möglichkeiten, einmal das Klopfen auf den Rücken und zum anderen der Heimlichhandgriff, den wir hier heute gezeigt und gesehen haben. Schwellungen im Bereich der Atemwege, das kann passieren durch allergische Reaktionen zum Beispiel, aber auch durch Insektenstiche oder durch zu heiße Getränke zum Beispiel. Da kann man nur durch Kühlung etwas machen, das haben wir heute auch gezeigt. Da kann man nur von außen oder von innen kühlen, wenn der Mensch bei Bewusstsein ist, von innen kühlen, gurgeln lassen mit kaltem Wasser zum Beispiel oder Eiswürfel lutschen und von außen Kühlpack draufpacken.
Asthma kann auch passieren, einige Worte dazu.
Asthma ist eine dramatische Form von Atemnot, weil hier die Schleimhäute in der Bronchie anschwellen, sodass dort keine Luft mehr durchgehen kann oder nicht mehr genügend Luft abgeatmet werden kann. Da muss man versuchen, den Menschen zu helfen. Da gibt es die Möglichkeit, das Asthma-Spray beim bekannten Asthmatiker zu verwenden. Das muss er selbst machen. Dann gibt es die Möglichkeit, zum Beispiel durch die Lippenbremse auszuatmen oder sich, wenn wir haben, in den Nebel begeben oder aber Nebel im Badezimmer herstellen. Das sind so Hilfsmittel, womit man dem Asthmakranken helfen kann, dass die Atemnot geringer wird.
Wir können ja nur einige Punkte anreißen, wir können ja nicht alles schildern, was den ganzen Abend gelaufen ist. Ein weiterer Punkt war aber zum Beispiel Herzinfarkt. Was gibt es dazu zu sagen?
Der Herzinfarkt, eine Zivilisationskrankheit, wenn man so will. Der Herzinfarkt, das ist ein Verschluss einer Herzkranzarterie durch Ablagerungen, die zunächst mal vielleicht als Angina pectoris anfallen. Das ist eine Herzkranzgefäßverengung, wo nicht mehr genügend Blut durchgeht, damit auch nicht mehr genügend Sauerstoff, so wird der dahinterliegende Teil krank. Und beim Herzinfarkt selbst ist ein plötzlicher Verschluss da und dann wird der dahinterliegende Teil schlagartig krank, wird nicht mehr versorgt mit Sauerstoff und da haben wir Probleme dann. Es gibt dann Schmerzen, gibt eine Enge in der Brust, die Schmerzen strahlen aus in bestimmte Bereiche des Körpers, da haben wir drüber gesprochen. Und da kann ich als Hilfs- Hilfsmaßnahmen nur versuchen, den Menschen zu beruhigen, dass er zur Ruhe kommt, dass er Angst verliert, dass er mit mir zusammen atmet, damit ich ihm Atemhilfen geben kann. Und so kann ich die Zeit überbrücken, bis der Rettungsdienst kommt. Ich muss natürlich einen Notruf abgeben.
Ein Schlaganfall, haben Sie auch was so gesagt? Wie erkennt man denn einen Schlaganfall?
Beim Schlaganfall haben wir als sicheres Zeichen die halbseitige Lähmung, wo also wirklich die Hälfte des Körpers von betroffen ist, linke Arm, linke Bein. Wir haben, wenn es auf der rechten Seite des Gehirns zum Beispiel passiert mit dem Schlaganfall, dann ist die linke Seite betroffen, das Augenlid hängt runter, die Nase ist schief, der Mund ist schief, der Mensch kann nicht mehr sprechen, er lallt, kann nicht mehr richtig schlucken, hat Schluckstörungen, dadurch kann er sich verschlucken, der Mundwinkel hängt runter, der Speichel läuft aus zum Beispiel, der Verschluss der Blase ist nicht mehr in Ordnung, Urin läuft aus, der Verschluss des Darms ist nicht mehr in Ordnung, Stuhl läuft aus, das sind so sichere Anzeichen für einen Schlaganfall. Und der Mensch, der einen Schlaganfall hat, muss so schnell wie möglich ins Krankenhaus.
Kann ich ihm denn vorher helfen, bevor er ins Krankenhaus kommt?
Ich kann ihm eigentlich nur insofern helfen, dass ich ihn auch beruhige. Viele Dinge kann ich nicht machen. Wenn er wirklich bewusstlos werden sollte in dem Zustand, dann muss ich ihn auf die Seite legen, in die Seitenlage legen.
Ich bin weiter im Interview mit Dietmar Engler über den Erste-Hilfe-Kurs. Herr Engler, Sie haben ja weiterhin über Blutungen gesprochen, zum Beispiel am Handgelenk. Was gibt's dazu zu sagen?
Also es ging um die lebensbedrohlichen Blutungen. Das heißt, es ist eine Arterie verletzt, aus der im Normalfall das Blut herausspritzt. Wenn wir so eine Blutung haben, dann müssen wir diese Blutung so schnell wie möglich versuchen zu stillen. Das heißt, wir legen an der Stelle einen sogenannten Druckverband an. Den Druckverband machen wir mit einem Dreiecktuch, mit einer Wundauflage und mit einem Druckpolster. Das haben wir hier im Kurs gemacht und gezeigt. Wichtig ist, dass die Blutung zum Stillstand kommt, damit da nicht zu viel Blut ausfließt. Wenn Blut ausfließt aus dem Körper, dann haben wir ein Problem, weil die Versorgung dann nicht mehr voll aufrechterhalten werden kann.
Sie haben über den Schock gesprochen. Was macht man denn da bei einem Schock?
Der Schock ist also die Folge einer lebensbedrohlichen Blutung. Dann steht dem Kreislauf nicht mehr genügend Blut zur Verfügung. Und dann ziehen sich die Adern zusammen, sie verengen ihre Durchlassöffnung und der Kreislauf pumpt schneller, sodass das Blut wieder zu seinem Bestimmungsort, nämlich dem Organ, kommen kann, weil ja sonst die Blutmenge nicht mehr ausreichen würde, die Ader zu füllen. Die Ader füllt sich dann anschließend wieder auf durch die Flüssigkeit, die in den umliegenden Gewebe enthalten ist. Die dringt in die Ader ein und füllt sie wieder auf, sodass der Normalzustand wieder hergerichtet ist. Und Blut bildet sich dann in den entsprechenden flachen Knochen, also Hämoglobin, die roten Blutkörperchen bilden sich dort wieder. Und dann ist der Kreislauf wieder in Ordnung.
Wenn jemand aus der Nase blutet, das haben Sie auch gesagt, was macht man da am besten?
Nasenbluten ist je nach Art des Nasenblutens zu behandeln durch kalte Umschläge im Nacken. Man kann zusätzlich noch einen kalten Umschlag auf die Stirn legen. Und sollte das Nasenbluten im vorderen Bereich der Nase sein, dann kann man die Nase an der Stelle zudrücken. Aber nur, wenn es im vorderen weichen Bereich der Nase ist. Nasenbluten immer Kopf nach vorne, nicht in den Nacken, sondern immer nach vorne, damit das Blut ansonsten auslaufen kann.
Sie haben ja was auch erzählt über Retten aus dem Gefahrenbereich bei Bewusstlosen. Da gibt es zum Beispiel einen speziellen Griff, den Rautek-Rettungsgriff. Aber den kann man hier so nicht erläutern mit Worten, denke ich.
Ja, der Rautek-Rettungsgriff wird angewandt nur bei bewusstlosen Menschen, wenn wir sie aus dem Gefahrenbereich herausholen. Er kann auch noch angewendet werden in anderen Situationen, die sind aber hier heute nicht zur Sprache gekommen. Der bewusstlose Patient, der irgendwo im Gefahrenbereich liegt, muss da rausgeholt werden. Und dann haben wir den Rautek-Rettungsgriff. Der bewusstlose Autofahrer im Auto muss auch rausgeholt werden. Und das machen wir auch mit dem Rautek-Rettungsgriff. Den zu beschreiben ist nicht einfach. Das kann man besser im Bild machen.
Sie haben weiterhin erzählt über Epilepsieanfälle. Was gibt es dazu zu sagen?
Also die Epilepsie, das ist also ein Krampfleiden. Krampfanfälle können auftreten immer dann, wenn das Gehirn in irgendeiner Weise betroffen ist. Sei es durch ein Notfall geschehen oder eben, wie gesagt, durch eine Erkrankung. Und das wäre die Epilepsie. Und da habe ich also erläutert, dass die Epilepsie in mehreren Phasen auftritt. Da haben wir erstmal die Phase der Erstarrung. Dann haben wir die Phase Phase des Zuckens, dann haben wir die Phase der Bewusstlosigkeit und die Phase des Genesungsschlafes. Und wenn ich das alles beobachten kann, sollte ich die Zeiten notieren, damit die Zeiten dem behandelnden Arzt übermittelt werden können, damit er daraus seine Schlüsse ziehen kann zur weiteren Behandlung des Patienten. Wenn zwischenzeitlich der Rettungsdienst da ist, dann sollte ich dem Rettungsdienst diese Zeiten, die ich bereits beobachtet habe, mitgeben. Er führt die weiter und gibt das dann an den Arzt weiter.
Sie haben auch was zum Sonnenstich gesagt, auch zu Unterkühlung und Erfrieren zum Sonnenstich. Ein paar kurze Worte.
Ja, der Sonnenstich hat nichts mit einer Temperatur zu tun, sondern ausschließlich mit der Ultrastrahlung der Sonne auf den ungeschützten Kopf. Dadurch wird die Hirnhaut, die den Schädel von innen auskleidet, gereizt und dann haben wir Anzeichen des Sonnenstichs. Wir haben einen hochroten Kopf, wir haben Kopfschmerzen, wir haben eine Eintrübung des Bewusstseins unter Umständen, wir haben eine Nackensteifheit und daran ist es ganz besonders zu erkennen. Der Mensch sollte nie mit ungeschütztem Kopf in die Sonne gehen. Auch diejenigen, die noch volles Haar haben, sollten also auch eine Mütze tragen, insbesondere aber diejenigen, die aus Altersgründen noch keine Haare haben oder schon wieder keine Haare mehr haben.
Im letzten Interview mit Dietmar Engler hier beim Erste-Hilfe-Kurs komme ich noch zu einem Punkt: Unterkühlung und Erfrieren. Was ist da wichtig?
Also die Unterkühlung ist ein lebensbedrohlicher Zustand, weil die den ganzen Körper betrifft. Und die Erfrierung betrifft nur einzelne Körperteile, nämlich alle die, die nicht von viel Fettgewebe umgeben sind. Als Beispiel haben wir da die Finger und die Nase und die Ohren zum Beispiel oder die Zehen. Und an den Stellen können also unter anderem Erfrierungen auftreten. Eine Unterkühlung betrifft den ganzen Körper, weil da Kälte von außen auf den Körper eindringt und die Blutzufuhr in den Körperteil auch unterbricht und diese Kälte kann dann von außen nach innen eindringen. Ein Mensch, der an Unterkühlung leidet, der muss in eine vollkommene Ruhelage gebracht werden, am Einschlafen gehindert werden und dann muss der Körper sich von innen heraus erwärmen. Das heißt, warme, zuckerhaltige Getränke zum Trinken geben, in keinem Fall Alkohol.
Unfälle mit elektrischem Strom, was ist dazu in Kurzform zu sagen?
Bei Unfällen mit elektrischem Strom haben wir zunächst mal Verkrampfungen der Muskulatur, solange der Strom einwirkt. Wir haben Verbrennungsmarken, da wo der Strom in den Körper eindringt und wo der Strom aus dem Körper austritt, dort sind Verbrennungsmarken, die muss man dann entsprechend behandeln. Und die Unfälle durch elektrischen Strom im Haushalt sind heutzutage bei unseren Absicherungen in der elektrischen Leitung sehr, sehr gering, sehr, sehr wenig. Sie können aber immer noch passieren durch Unachtsamkeit, aber in der Regel haben wir da wenig mit zu tun. Wenn so etwas passiert, Verbrennungen behandeln, wie normale Verbrennungen, keimfrei bedecken und dann zum Arzt.
Bei Vergiftungen, was ist da zu tun?
Vergiftungen sind Probleme, die wir haben mit allen möglichen Giften, sage ich mal. Vergiftungen können auftreten über die Atemwege, sie können auftreten über den Verdauungsweg, sie können auftreten direkt in den Blutkreislauf oder aber über die Haut. Über die Atemwege sind es Gase, Dämpfe und eventuell versprühte Pflanzenschutzmittel. Über die Verdauungswege, da haben wir die angefangen von den verdorbenen Lebensmitteln bis hin zum reinen Gift oder aber mit irgendwelchen chemischen Stoffen, die in den Körper eindringen, die über den Verdauungsweg eindringen können. Über den Blutkreislauf direkt, da haben wir die Injektionen und Tierbisse und über die Haut haben wir Kontaktgifte, die hauptsächlich in landwirtschaftlichen Betrieben verwendet werden.
Bei den Wunden haben Sie auch genannt den Wundschnellverband. Wir kennen das früher mal als sogenanntes Pflaster. Und da haben Sie gesagt, eins ist ganz wichtig, man soll die Wundränder zusammendrücken.
Ja, damit eine schnelle Heilung erfolgt, ist es wichtig, beim Anlegen des Verbandes darauf zu achten, dass die Wundränder aneinander liegen, damit die Heilung schnell vonstatten geht. Dazu ist es wichtig, dass man, wenn man den Wundschnellverband anlegt, dass man die Schutzstreifen, die da dran sind, die jeder kennt, beide abzieht, bevor man den Verband auf die Haut aufbringt.
Das ist ja auch ordentlich geübt worden, das können wir im Einzelnen jetzt gar nicht mal mit Worten schildern. Wir haben aber noch über die Knochenbrüche gesprochen. Was ist da wichtig bei dem Lagern von Knochenbrüchen?
Also grundsätzlich gilt hier im Bereich der Ersten Hilfe überhaupt den Verletzten so wenig wie möglich bewegen, so viel wie nötig. Wenn eine Bewegung nicht nötig ist, dann lassen wir sie sein. Wenn sie erforderlich ist, dann müssen wir ganz vorsichtig verfahren, damit wir keine Schmerzen bereiten und nicht mehr kaputt machen. Das heißt, wenn ein Verletzter zum Beispiel seinen gebrochenen Arm selbst hält, dann brauchen wir da keinen Verband anlegen, kein Dreiecktuch anlegen, dann lassen wir ihn einfach selbst halten. Das Einzige, was wir da dann machen können, ist, dass wir an der Stelle, wo es gebrochen ist, unter Umständen ein Kühlpack aufbringen, damit durch das Kühlpack die Schwellung aufgehalten wird, eine eventuelle Blutung im Inneren aufgehalten wird und der Schmerz gelindert wird.
Wir kommen zum Straßenverkehr bei einem Unfall und da soll man eine spezielle Gasse bilden. Was ist das?
Das ist die Rettungsgasse, die seit Ende diesen Jahres zum Gesetz geworden ist. Rettungsgasse muss gebildet werden und zwar rechts neben der linken Spur. Das heißt, die Menschen auf der mehrspurigen Straße, die sich auf der linken Spur befinden, fahren ganz nach links ran, sodass rechts neben ihnen, während die anderen auf den anderen Spuren weiter nach rechts fahren, die Gasse für den Rettungsdienst gebildet ist. Eine ganz wichtige Sache, damit die Rettung schnell zu dem Geschehen, was vor dem Stau vorhanden ist, kommt, um den Menschen zu helfen, die dort Hilfe brauchen.
Was sicherlich auch sehr interessant war, aber das können wir nur in ganz kurzer Form nochmal sagen, die Helmabnahme.
Ja, Helmabnahme beim bewusstlosen Motorradfahrer ist einfach erforderlich, damit wir überhaupt etwas machen können bei ihm. Und die Helmabnahme, die lernen wir mit zwei Helfern. Und wir haben also hier anhand von Bildern, anhand des Helms gezeigt, wie die Helmabnahme vor sich geht.
Wunderbar. Bedanke ich mich fürs Interview. War ein toller Kurs. Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg und alles Gute.
Danke.
Ja, ich habe mal Teilnehmer nach den Erfahrungen gefragt. Wir haben ja gerade hier die Herzdruckmassage erlebt. Wie war das für Sie?
Ein Erlebnis, da muss man schon aufpassen, was man da alles machen muss. Also war sehr interessant und wenn man dann in der Situation kommt, muss man schon gucken, ob man Herzstillstand oder nur bewusstlos ist, ob man den Defri einsetzen muss.
Was sagen Sie dazu?
Also für mich war es sehr interessant, viel gelernt. Vor allen Dingen, was man vor 20, 30 Jahren in der Fahrschule gelernt hat, hat man neu aufgearbeitet mit dem Defibrillator, dass das eben den Herzstillstand hervorruft. Und
ja, ich frage mal einen Herrn, was sagen Sie?
Also von der Erfahrung her war das schon interessant zu wissen, wie man diese ganze Sache macht, sozusagen vom Herzstillstand her. Wusste ich zum Beispiel nicht, dass durch das Pumpen, dass das Blut weiterhin sozusagen mit Sauerstoff versorgt wird, dass der Körper immer noch dann in der Funktion ist. Fand ich es eigentlich interessant vom Ganzen her.
Am Ende des zweiten Tages, am Ende des Kursus hier Erste Hilfe, habe ich zwei junge Männer gefragt, wie sie das empfunden haben. Sie haben das für den Führerschein gemacht.
Genau, ich habe das für den Führerschein gemacht, grundsätzlich auch. Und ich fand es interessant, so viel darüber zu erfahren, über die Herzdruckmassage, bis hin zur Blutstoppung, wenn ein Unfall passiert ist, wie man da helfen kann mit der Seitenlage und alles.
Und wie haben Sie das empfunden?
Ich empfinde das eigentlich genauso wie mein Kollege, also war echt sehr hilfreich. Man konnte sehr viel lernen. Es sind halt wichtige Sachen, die man eigentlich wissen sollte. Es auch müsste eigentlich eine Pflicht sein, egal ob man jetzt einen Führerschein macht oder arbeiten geht oder so. Ist auf jeden Fall sehr hilfreich.
Bedanke ich mich und wünsche Ihnen jetzt viel Erfolg bei dem Führerschein.
Dankeschön.
Studio TV, Radio aus Tönes Forst.
Das war ein Bericht von Gerhard Leidiger über einen Erste-Hilfe-Kursus beim Malteser Hilfsdienst in Kempen.